Der Bote im Ohr. Unser Podcast für Großborsten. Herzlich willkommen zum Boten im Ohr, Ausgabe September. Ich heiße Patrick Thielen und neben mir sitzt, wie so oft hätte ich beinahe gesagt, Uwe Schröder, der Chefredakteur des Borstler Boten. Wir haben ein ganz tolles Thema heute im Podcast. Das kommt etwas später. Das ist ein besonders tierisches Thema. Ihr oder Sie dürfen gespannt sein, was auf euch zukommt. Es ist auf jeden Fall eine sehr auch berührende Geschichte. Aber zuerst, Uwe, vielleicht einen kurzen Rückblick auf den August zu den sommerlichen Kulturtagen und einen kleinen Ausblick auf die Beiratssitzung am 2.9., also morgen, wenn man den Podcast pünktlich am 1. aufruft, zum Thema Riese. Vielleicht kannst du mit den sommerlichen Kulturtagen anfangen. Wie war dein Eindruck?
Das war unserer Ansicht nach ein voller Erfolg. Also ich habe leider wegen anderer Verpflichtungen nicht alle Veranstaltungen besuchen können, aber einige. Dort haben ja die Kirche, die Freunde des Stavenhagenhauses, die Initiative IMUT und der Kommunalverein Veranstaltungen gemacht in einer Woche. Und zwar musikalische Veranstaltungen, die wunderbar waren. Also die ich besucht habe, die waren richtig toll. Und ganz besonders herausragend war das Sommerfest des Kommunalvereins. Das war an einem Mittwoch. Wir hatten endlich wieder schönes Wetter. Der Abend klang aus mit wunderschöner Musik von Chipay. Das ist eine spanische Soul-Rock-Gruppe, die sehr lebendig ist und hochqualifizierte Musik macht, die aber auch sehr unterhaltsam war. Und es kam über 200 Leute, also wir haben 200 registriert über die Corona-App und über die Zettel, die wir eingesammelt haben. Die Luca-App, da waren wir ja auch registriert, damit haben sich die meisten registriert. Und wenn wir das, was wir so nachverfolgen können, dann sind das also von unseren Zahlen 200 Leute gewesen. Aber ich schätze eher 250. Und die waren alle beschwingter Laune. Es gab etwas zu knabbern und Wein gab es dazu und andere Getränke. Die Leute saßen dort auf Partybänken, immer in einem gebührenden Abstand. Zum Schluss kam auch noch die Polizei, nicht weil irgendwas zu beschweren war, sondern weil sie auch von der Musik angezogen waren und das auch ganz toll fanden, wie wir das gemacht haben. Sowas müssen wir auf jeden Fall wiederholen.
Ich wollte es gerade sagen oder fragen, dass klingt nach Wiederholung, oder?
Das klingt nach Wiederholung. Also der Kommunalverein und auch der Vorstand, der hatte vorgestern getagt, ist fest entschlossen, sowas nochmal zu machen. Wie es mit den anderen Organisationen ist, das haben wir noch nicht gefragt. Aber ich schätze mal, das könnte eine feste Einrichtung neben dem Stadtteilfest sein, dass man sich einmal im Jahr so trifft und zwar nur so beschwingt, auch gerne vor dem Platz bei der Kirche. Die Kirche hat ja einen großen Garten, wo man sowas machen kann. Es ist eine ruhige Atmosphäre. Die Nachbarn sind sehr erfreut darüber. Und dort kann man das gut machen. Und sich zweimal im Jahr treffen, das ist eine tolle Sache. Wir werden ja auch einen neuen Platz haben. Und zwar den Platz im Tabenbeker Ufer. Der neue Park wird ja demnächst übergeben werden. Und wir müssen mal gucken, wo wir das machen können. Aber wir machen das auf jeden Fall.
Das kann ein Platz werden für öffentliche Veranstaltungen.
Auf jeden Fall.
Auch mit Musik?
Auch mit Musik. Ja. Also wir müssen das abstimmen, natürlich immer mit den Nachbarn. Es ist ein öffentlicher Park. Dort kann man öffentliche Sachen machen. Dieser Park hat natürlich einen Spielplatz. Der ist eingezäunt. Ja. Dort würde es nicht gehen. Das ist verständlich. Aber da ist noch genügend Platz für andere Veranstaltungen.
Toll. Mhm. Wenn wir gerade dabei sind, Tabenbeker Ufer, es klingt nach Riese.
Es klingt nach Riese.
Es ist vielleicht auch Riese, weil es gibt eine Beiratssitzung. Wer den Podcast heute hört, wenn er herauskommt, am 1. ist es morgen, am Dienstag, 2. September. Aber es wird ja auch noch am 2. Dezember nochmal eine Beiratssitzung geben. Insofern ist es, glaube ich, gut, wenn wir ganz kurz mal drüber sprechen. Was ist denn das für eine Beiratssitzung, die online stattfindet? Kannst du kurz mal erklären, nochmal diese ganze Konstruktion im Riese-Prozess mit Beiratssitzung, mit Gläserne Werkstatt, was dann noch in diesem Jahr ansteht?
Ich will mal versuchen, also Riese ist ja das Rahmenprogramm integrierte Stadtteilentwicklung und integriert steht meiner Auffassung nach dafür, dass auch das Sozialräumliche integriert wird. Also sprich, das, was die Menschen so wollen, das wird auch im Riese-Prozess erfasst. Also was die Bürger von Großborstel sich wünschen, das wird aufgelistet. Wir haben begleitend zum Riese-Prozess, der ja voraussichtlich 5 bis 7 Jahre dauern wird, einen Stadtteilbeirat, an dem jeder teilnehmen kann. Der Stadtteilbeirat besteht aus interessierten Bürgern und auch aus verschiedenen Organisationen, die sich dort engagieren wollen, wie zum Beispiel dem Kommunalverein. Und wenn man 3-mal daran teilgenommen hat, dann ist man Mitglied dieses Stadtteilbeirats. Der Stadtteilbeirat verfügt auch über Mittel, die ausgereicht werden. Das sind 10.000 bis 15.000 Euro im Jahr für Projekte. Und diese Mittel zum Beispiel sind auch für die sommerlichen Kulturtage eingeflossen. Wir hatten einen Eigenanteil und den anderen Teil haben die sommerlichen Kulturtage bei der Finanzierung der sommerlichen Kulturtage hat der Stadtteilbeirat auf Beschluss getragen. Also es geht auch zum Beispiel um Lastenfahrräder. Wenn jemand ein Lastenfahrrad haben möchte, die Kirche hat sowas beantragt, das wird dann ein öffentliches Lastenfahrrad, was dort stehen kann, dann kann man das darüber finanzieren und betreiben. Das ist sozusagen das Beiwerk zum eigentlichen Prozess. Im eigentlichen Prozess geht es ja um viele Fragen, die ich hier im Einzelnen gar nicht auflisten möchte. Aber es hat gegeben, eine gläserne Werkstatt, an denen die Bürger beteiligt waren, mehr oder weniger beteiligt, muss ich kritisch dazu fügen. Diese gläserne Werkstatt sollte die Einzelthemen behandeln, die beim Riese-Prozess angegangen werden sollen. Und zu diesen Einzelthemen gehört die Sanierung der Borstler Chaussee oder die Herrichtung der Borstler Chaussee als eine Stadtteilstraße, in der möglichst wenig Durchgangsverkehr fließt. Dazu gehört auch der kleine Park, den wir angedacht haben, unser Platz, unsere Piazza, wie man es immer nennen will, im Brödermannsweg vor dem Sportplatz. Dazu gehört auch die Zweifeldhalle der Schule. Und darum geht es beim nächsten Stadtteilbeirat am 2. September. Dort wird vorgestellt, werden die Maßnahmen vorgestellt, die jetzt angehen. Da wird das Bezirksamt berichten, wie die Schule bauen wird, was dafür angedacht ist, wo die Baumaterialien gelagert werden sollen und so weiter. Also wer sich da interessiert und wer weiteres über den Riese-Prozess erfragen will, kann das dort sehr gut machen. Der kann sich einloggen und über die Webseite Steg Hamburg Großborstel, lebendigesgroßborstel.de, da findet man das.
Ja, super. Ich glaube, es ist ganz gut, das nochmal und immer wieder zu erwähnen, dass man sich beteiligen kann und selbst zu erfahren, wie weit diese Beteiligung geht und wie sehr man sich einbringen kann. Die Adresse verlinken wir nochmal in den Shownotes.
Gut.
Gut, vielen Dank, Uwe, für diese kleine Einführung nochmal Wiederholung in den Riese-Prozess. Ich hatte das angekündigt, wir kommen zu einem tierischen Thema. Es geht um ein Lebewesen, was ich am besten so charakterisieren würde. Es hat süße Knopfaugen und einen langen Schwanz. Es wird etwa 7 Jahre alt. Im Unterschied zu anderen Kollegen macht es keinen Winterschlaf, sondern nur eine Winterpause, weil es etwa 2 bis 3 Stunden am Tag dann Depots aufsucht, wo es seine Winterreserven versteckt hat. Es kann wahnsinnig weit springen. Ich glaube, 5 Meter weit, das 25-fache seiner Körperlänge. Also ein rekordverdächtiges Tier. Du hast mit jemand geredet, der sich genau mit diesem Tier beschäftigt.
Genau. Katja von Bergen rief an hier bei der Redaktion und fragte, sie hätte ein neues Hobby. Ich kann es eingrenzen, es ist kein Känguru. Sie hat ein neues Hobby und sie kümmert sich um diese Tiere. Dann war ich völlig überrascht über die Geschichte, die sie mir geschickt hat. Wunderschöne Fotos mit diesen kleinen Tierchen. Jetzt habe ich es verraten, das sind kleine Tiere. Also es ist wie gesagt, nicht das Känguru. Aber fragen wir Katja am besten selbst. Katja, was ist denn dein neues Hobby?
Das neue Hobby ist, dass ich eine Notfallauffangstation geworden bin für Eichhörnchen, die in Not geraten, aus verschiedensten Gründen.
Und das heißt, Leute kommen zu dir mit in Not geratenen
Eichhörnchen. Es gibt eine Eichhörnchen-Notrufzentrale, die ist auch bei Google leicht zu finden, heißt Eichhörnchen-Notruf. Und dort können Menschen, die Eichhörnchen finden oder die von einem Eichhörnchen gefunden werden, weil wenn Eichhörnchen Hilfe brauchen, sind sie eine der wenigen Spezies, die beim Menschen aktiv Hilfe suchen. Es kann dir also passieren, dass sie dir das Bein hochkrabbeln oder so, die haben dann keine Tollwut, sondern sie suchen Hilfe ganz aktiv. Und wer so ein Eichhörnchen hat, ruft bei diesem Notruf an, landet in einer Zentrale, die auch bundesweit agieren. Und die rufen mich dann an und dann gibt es den Kontakt zu den Findern und dann kommen die zu mir.
Wie bist du dazu gekommen?
Tja, wie die Jungfrau zum Kinde, wie immer. zwei Mädchen auf der Straße im Georgiweg gegenüber von unserem Haus standen da so um zwei nackte Wesen rum. Pfingstfreitag war das. Und dann meinten die, das sind zwei kleine Mäuse. Und ich sage, die sind aber groß für Mäuse. Und dann wollten die Mädchen, haben dann überlegt, was machen sie damit? Ich habe gesagt, naja, die brauchen jetzt schon Hilfe. Also oder die Krähe holt sie. Und die haben dann ihre Eltern angerufen, aber die durfte die nicht mit nach Hause nehmen. Und dann standen meine Tochter und ich da und haben überlegt, okay, was machen wir jetzt? Also Plattschaufel bringe ich nicht übers Herz. Aber irgendwie muss man die auch versorgen. Dann haben wir schnell gegoogelt, Süderstraße hatte schon zu und so. Und dann haben wir gegoogelt, wie pflegt man denn kleine Mäuse? Das dachten wir doch, sind es Mäuse oder Marder, ich war mir nicht sicher. Und dann sind wir noch, bevor wir noch unser Ferienhaus ins Wendland gefahren sind, haben wir noch angehalten beim Futterhaus und haben noch eine Katzenmilch rausgeholt. Und meine Tochter und ich haben uns dann Freitag und Samstagnacht die ganze Zeit abgewechselt und haben alle zwei Stunden gefüttert. Weil wir haben dann nämlich auch bei Google irgendwann rausgefunden, keine Marder, keine Mäuse, sondern Eichhörnchen, Nackis noch. Ne? Und dann waren wir ziemlich fertig und haben weiter gegoogelt und geguckt, was können wir dann damit bloß mal machen? Und dann haben wir den Eichhörnchen Notruf gefunden und die haben uns dann eine Adresse gegeben, eine Stunde entfernt von unserem Ferienhaus, aber auf der Ostseite der Elbe. Und dort haben wir sie hingebracht, haben noch was gespendet, weil wir so dankbar waren, dass wir wieder schlafen durften. Und die war dann aber ganz beeindruckt, wie gut wir mit diesen schwierigen kleinen Wesen das doch gemacht haben und hat mich gefragt, Mensch Katja, in Hamburg brauchen wir, da sind ständig Notfälle, sagen sie mal mit E, da brauchen wir Unterstützung, hättest du nicht Lust? Und dann habe ich gesagt, ja, was heißt das denn? Und sie ist jetzt meine Mentorin und ich habe furchtbar viel gelernt über Eichhörnchen seitdem und lerne täglich dazu, auch wie man so ein Biest wieder einfängt. Gestern ist mir eins in der Küche entwutscht. Täglich ein neues Abenteuer.
Also du hast zurzeit Eichhörnchen, die du pflegst?
Im Moment habe ich zwei Stück, also ich habe immer wieder welche. Das sind immer so unterschiedliche Fälle. Neulich war eine Finderin mit einer Kindergartengruppe oder mit einer Kindergruppe, die im Wald unterwegs waren. Und da war der Sturm die Nacht davor und da ist wohl ein Kobel aus dem Baum geflogen. Kobel sind ja die Nester der Eichhörnchen. Kobel aus dem Baum geflogen, Eichhörnchen, Mutter weit und breit nicht da. Und dann habe ich drei unfassbar hübsche kleine Eichhörnchen gekriegt, die waren nämlich schwarz und grau. Ist ja in Norddeutschland eher selten. Und dann habe ich die gepäppelt. In der Woche war ich drei Tage zu Hause. Ich arbeite im Moment auch viel vom Wendland aus, weil virtuell kann ich ja egal wo arbeiten. Und da war ich aber drei Tage zu Hause und habe sieben Eichhörnchen eingesammelt. Ein Drilling, ein Zwilling und dann nochmal einzelne so, ne? Aus unterschiedlichsten Gründen und unterschiedlich alt und habe die alle mit in den Osten genommen und meiner Kollegin gegeben, die verteilt die dort weiter im Netzwerk und pflegt die dort, bis sie kontrolliert ausgewildert werden können. Mhm.
Das ist ja unglaublich aufwendig, also zeitaufwendig.
Also am Anfang habe ich auch gedacht, oh mein Gott, weil ich lange gebraucht habe, um die zu füttern, aber da kriegt man ja auch Routine, ne? Das ist relativ schnell gemacht. Wenn ich jetzt Training habe, dann komme ich mit vier Eichhörnchen in Stress, weil ich brauche so pro Eichhörnchen ungefähr 5 Minuten. Je nach Alter müssen die aber alle 4 Stunden gefüttert werden. Und wenn ich zu Hause ein Training oder einen Workshop mache, dann kann ich die Pause natürlich so legen, dass ich 20 Minuten mache statt 15. Aber dann komme ich schon leicht in Stress, wenn ich die zwischendurch füttern muss. Das heißt, wenn ich dann zu Hause bin und weiß, ich fahre jetzt nicht direkt bald wieder in den Osten, dann nehme ich auch nicht mehr als zwei an. Und dann gehen die halt oft in die Süderstraße oder woanders hin.
Was fütterst du dann?
Das ist eine Katzenaufzuchtsmilch, würde ich ehrlicherweise nicht so gerne im Podcast sagen, weil ich nicht möchte, dass jeder glaubt, er kann die großziehen, weil da kann man unfassbar viel falsch machen, es muss die richtige Marke sein.
Also die Frage ist, ist es kompliziert, so ein Eichhörnchen großzuziehen?
Also kompliziert.
Muss man Wissen dazu haben?
Ja, also ja, ich habe mir ganz viel Wissen angeeignet, auch durch die Mentorin. Bei jedem Eichhörnchen hat man unterschiedliche Voraussetzungen. Die kommen fast alle mit Trittbrettfahrern, sprich die haben Parasiten, wenn man sie kriegt. Dann muss man die erstmal absammeln Und dann gibt es ein spezielles Flohzeug, was eigentlich für Katzenbabys ist, was man denen schon auch mal raufgeben kann, je nachdem, wie desolat es ankommt. Wenn es nun ganz kaputt ist und man haut dann noch so ein Flohgift drauf, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass es überlebt. Wenn die Parasiten sind, wenn man Glück hat, nur Flöhe. Wenn man Pech hat, noch Harlinge dazu.
Was sind das denn?
Harlinge sind mini kleine Viecher, die auf dem Tier rumkrabbeln. Und wenn man, die gehen nicht auf den Menschen über, aber wenn du jetzt die Flöhe zum Beispiel absammelst, dann hast du plötzlich ganz viele kleine von diesen Dingern auf deiner Hand. Ziemlich eklig. Sterben alle ab mit diesem Flohzeug. Einen Tag, dann haben sie die nicht mehr. Aber ist schon ziemlich widerlich. Und die sind ja Parasiten, die schwächen das Eichhörnchen halt zusätzlich. Wenn ein Eichhörnchen schon lange nicht mehr so beweglich und fit ist, dann nisten sich Fliegeneier in denen ein. Und die muss man alle aus dem Fell rausholen. Und wenn man Pech hat und das Tier lag schon zu lange irgendwo unbetreut rum, von der Mutter unbetreut, dann haben die Maden es möglicherweise auch schon in die Öffnung geschafft, das Eichhörnchen, und dann stirbt es auch. Mhm. Und dann muss man die, je nach Alter, in einem gewissen Stundenrhythmus füttern, und da gibt es dann Spritzen mit so Nuckelaufsätzen, und da muss man die am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. Man kann auch nicht gleich die Milch geben, dann würden sie Durchfall kriegen. Deswegen sage ich, es ist schon ein bisschen kompliziert, mhm, und man braucht viel Geduld, um die zu füttern. Auch am Anfang wollen die nicht so richtig, sind verängstigt und vielleicht auch zu kaputt. Dann schleicht man diese Milch ein, und je älter sie werden, dann gibt es auch schon mal eine Nuss oder eine Gurke oder so dazu. Also man muss schon ein bisschen wissen, ab welchem Alter dürfen die was. Mhm. Und die Älteren, die braucht man dann nur alle 4 bis 5 Stunden füttern und darf nachts dann auch schon mal 7 Stunden schlafen.
Wie ernähren sich denn Eichhörnchen?
Wie sie sich trotzdem ernähren?
Wenn sie normale, gesunde Eichhörnchen essen, ja, die Haselnüsse oder sowas.
Die
gibt es
natürlich, ne, jetzt im Frühjahr nicht, aber dann haben sie Samen oder Samen. Und, aber auch Früchte.
Bei uns ist und es natürlich immer Vogelfutter.
Auch, ja, genau, Vogelfutter. Und natürlich sind es auch Nesträuber. Also viele Vogelliebhaber mögen Eichhörnchen ja gar nicht.
Ja. Andersrum ist das ja auch so, dass Vögel wahrscheinlich Eichhörnchen killen.
Absolut, das ist, ne, auch manchmal ein
Krähen
Grund.
Oder?
Ja, wir haben auch, neulich kam ein Eichhörnchen zu mir, das war ein Vogelangriff. Da haben zwei Damen im Büro gesehen, wie ein Vogel das Eichhörnchen angegriffen hat.
Was für ein Vogel?
Es war, glaube ich, eine Krähe, nee, Elster oder ich weiß nicht, was für einer. Wussten die auch nicht so genau. Und das flog schon so ein paar Meter in die Luft, ist wieder aufgekommen, und sie sind rausgegangen, haben den Vogel verscheuchen wollen. Und das Eichhörnchen, die sind sehr intelligent, lief tatsächlich auf die Menschen zu und wupp in deren Arme. Also, ach, und war dann aber auch, ist gut durchgekommen, lebt auch noch und ist ausgewildert worden. Aber das war natürlich dann traumatisiert, ne? Und man muss immer gucken, haben die Brüche oder nicht.
Mhm. Also sind die dann anfangs sehr zutraulich?
Generell ja. Also wenn die suchen sich ja Hilfe, dann sie sind sehr ängstlich auch, wenn man laute Geräusche macht oder so oder sich zu schnell bewegt, dann haben die auch Angst, und manchmal quietschen sie auch und schreien um Hilfe, wenn man sie dann entfloht. Das haben die nicht so gerne. Also die haben so einen nach der Mutterschrei. Da am Anfang habe ich das fast aus den Händen verloren, weil mich das so erschreckt hat, dieser Schrei. Aber inzwischen weiß ich das ja, und die sind zutraulich, und wie gesagt, ich habe jetzt zwei Pubertierende, die sind jetzt so 7 und 8 Wochen alt, und das stärkere und größere davon ist mir gestern Morgen abgehauen beim Füttern in der Küche und hinter die Einbauküche. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Und war, wo ist mir noch nicht passiert bis dahin? Und dann habe ich aber gedacht, ach, der Hunger wird es schon richtig richten. Und 24 Stunden später habe ich es mit der Spritze rauslocken können, einfangen können. Und jetzt ist es wieder sicher im Käfig. Aber das ist schon manchmal ein bisschen Abenteuer.
Dieser Schrei nach der Mutter, ich habe noch nie ein Geräusch vom Eichhörnchen gehört. Doch, das Keckern, wenn sie ärgerlich sind. Ne?
Keckern, wenn sie ärgerlich sind, komisch.
Aber wenn sie nach der Mutter schreien, was ist das für ein Schrei?
Das kann ich jetzt nicht nachmachen, ich habe eine Tonspur, die ich euch zur Verfügung stellen kann.
Ja, das ist toll.
Eine Audio habe ich.
Oder kriegen wir es auf der Webseite vielleicht auch.
Ja. Also ich habe ein Audio, damit das tatsächlich mit dieser Audiodatei kann man auch, also das Beste ist immer, wenn die Tiere zurückgeführt werden zu der Mutter. Und man kann, wenn man jetzt kleine Eichhörnchen findet, dann ist das immer die erste Empfehlung, auch von einem Notruf ist, auf dem Handy diese Audiodatei zu öffnen, das Handy neben die Tiere zu legen und diesen Notruf des Eichhörnchens übers Handy abzustoßen, mhm. dann ist es oft schon vorgekommen, dass die Mütter kommen und ihre Eichhörnchen wieder einsammeln.
Das heißt also Handy da hinlegen und mhm. weggehen vom Eichhörnchen.
Na klar,
ne? Sonst ja, kommt sonst kommt nicht. Ja das an, die Mutterhörnchen nicht.
Genau, und ich sag mal ganz niedlich, wenn die so Futter haben wollen, dann hören die sich an wie Meerschweinchen. Mhm. Und dann immer so muckeln die so rum, ist ganz süß.
Und spielen die miteinander?
Ja.
Die
Ach, deswegen, ja. also Eichhörnchen sind keine Einzelgänger, zumindest in dem, wenn sie klein sind nicht, später schon eher oder sind in Gruppen unterwegs, aber das ist ein weiterer Grund, warum man möglichst kein Eichhörnchen alleine aufziehen sollte, weil die brauchen Artgenossen. Ich habe das auch schon öfter jetzt gehabt, wenn ein Eichhörnchen so sehr apathisch war und nicht so richtig trinken wollte und ich habe ein zweites gekriegt, was ungefähr im gleichen Alter war, du kannst halt kein Baby von 3 Wochen mit einem 7-Wöchler zusammenpacken. Aber wenn die ungefähr im gleichen Alter sind, ich stopfe die immer in Mützen, das ist dann so kobelartig, ja, und ich packe die zusammen, dann gucke ich natürlich, klappt das oder nicht, aber dann siehst du, die kuscheln sich gleich miteinander ein und dann plötzlich fangen sie aus Trinken an. Den anderen Tag hat mein Mann mal das Eichhörnchen, was nicht trinken wollte, das direkt hingehalten, als das andere Eichhörnchen getrunken hat und schwupps, danach hat er das auch gemacht. Also die sind sehr soziale Tiere und brauchen auch Ersatzgeschwister dann sozusagen. Mhm.
Und wie alt sind sie, wenn man sie aussetzt?
Mit 12 Wochen können sie ausgewildert werden. Aussetzen tut man halt nicht. Die kommen erst in eine, also wenn sie groß genug sind, kommen sie in eine Innenvoliere. Und da füttert man sie noch und beobachtet, ob sie gut genug auch das Futter annehmen und fängt schon langsam an, sie vom Menschen zu entwöhnen. Weil sie sollen ja draußen klarkommen. Und dann packt man sie in die Außenvoliere und dort stellt man wirklich nur noch Futter rein. Und wenn die fit genug sind und den Menschen blöd genug finden, dann wird irgendwann die Klappe aufgemacht und die entscheiden sich dann, wann sie in die Freiheit gehen. Mhm. Man kann halt nicht im Wald aussetzen, husch, husch, jetzt bist du frei. Wenn es vorher noch am Menschen gewöhnt war, wird das nichts.
Das heißt also, du musst jetzt eine Innenvoliere und eine Außenvoliere bauen.
Also ich habe keine, deswegen bringe ich die auch immer in den Osten zu meiner Kollegin, weil ich gar nicht, also dafür müsstest du ja ein paar Wochen vor Ort sein. Und wir fahren ja immer zu unserem Ferienhaus hin und her, alle 2 bis 3 Wochen spätestens. Und deswegen ist die Abmachung mit ihr, dass ich die immer peppel und dann bringe ich ihr eine Ladung mit. Und dann werden sie in Osten geschleust sozusagen, Schleuser für Eichhörnchen sozusagen.
Wo halten die sich im Stadtteil am liebsten auf? Irgendwo in den Bäumen, ne?
Ja, klar.
Gibt das so Orte, wo besonders viele Eichhörnchen sind?
Dafür habe ich jetzt keine reliablen Daten, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, wir kommen, also ich habe aus Altona, aus Eimsbüttel, auch hier in Großborstel schon und die kommen aus Sasel. Das erste Eichhörnchen war tatsächlich, was zu mir gekommen ist, war ein Eichhörnchen, was in einem Innenhof auf St. Pauli war. Und in der Hitze kommt das meistens noch häufiger vor, dass die in Not geraten, weil sie dann dehydrieren oder so. Ne? Also je heißer es ist, desto mehr Notfälle. Und jetzt kommen offensichtlich die ganzen Eichhörnchen, die nicht so richtig gut springen können. Ich habe früher mal gedacht, Eichhörnchen sind irgendwie natural born tree jumper, aber das sind sie nicht. Die beiden, die ich jetzt habe, die hatten beide eine blutige Nase. Die sind halt irgendwo abgestürzt, haben sich wohl doch verschätzt beim Üben, ne? Und war auch bös geschwollen. Und hier ist in Großborstel ein wunderbarer Tierarzt, der mich dabei unterstützt. Die dann hatte Antibiotika gegeben, der einen, weil die konnte gar nicht atmen, so dick war ihre Schnauze. Und dann gehe ich zu ihm und dann gucken wir, was ist wohl das Beste. Und bei der habe ich nicht gedacht, dass sie es packt, aber die hat es geschafft. Die ist jetzt ganz zufrieden, muckelt sie zu Hause im Käfig.
Ist das saisonal bedingt? Also wirst du zum Herbst dann weniger Eichhörnchen haben?
Ja, weil es wird weniger, aber tatsächlich durch die wärmeren Winter gibt es auch im Winter brüten die Eichhörnchen inzwischen auch im Winter und dann ist es natürlich noch schwieriger für die durchzubringen.
Bereitet das denn Freude, die
ja, schon
rüberzubringen, wieder ins Leben oder
schon sehr.
Zu retten?
Also, es ist, manchmal denke ich auch, oh Katja, du hast genug anderes zu tun, wieso machst du das jetzt auch noch? Ne? Aber es macht mir wirklich viel Spaß, ich habe ein Faible für Tiere schon immer gehabt. Und es ist schön zu sehen, wenn sie es dann packen. Schade, wenn sie sterben, aber da bin ich auch nicht zimperlich. Da denke ich dann, naja, dann ist das so. Schön zu sehen, wenn sie es schaffen. Schade, wenn nicht. Aber es ist schon sehr süß, wenn die so in der Hand so ganz kuschelig sich auch an dich kuscheln und von dir so das Trinken. Ich weiß gar nicht, ob das mütterliche Gefühle sind, nicht, aber es ist schon sehr süß.
Und deine Tochter hilft da kräftig mit?
Nein. Ich bin tatsächlich die Einzige in der Familie, die das macht. Meine Tochter hat anfänglich noch so, ja, ist ganz niedlich, aber die haben auch alle ganz viel zu tun und das ist irgendwie mein Hobby und die unterstützen mich, indem sie mich lassen sozusagen und auch mal unterstützen, indem sie, weiß ich nicht, irgendwie was mit hochtragen oder so, aber nee, die füttern nicht mit.
Wirst du damit irgendwann auch aufhören wollen oder wirst du das jetzt immer?
Also ich möchte in Zukunft mehr virtuell arbeiten. Ich möchte nicht wieder, ich war 2019 200 Tage auf Reisen beruflich. Oh Gott, das möchte ich das nicht mehr.
Schlimm für die Familie auch.
Alles gut, wir hatten das gut im Griff, aber ich bin reisemüde so. Und ich möchte, wenn es losgeht, dass die Kunden uns auch wieder präsent vor Ort in Veranstaltungen haben wollen, dann wird es schwierig. Und dann würde ich, also im Moment würde ich sagen, okay, immer wenn ich weiß, ich habe Präsentveranstaltungen, dann schaffe ich alles, was ich habe, vorher zu Lisa in den Osten und nehme erst wieder an, wenn ich wieder weiß, ich habe eine Periode, wo ich welche annehmen kann. Ob ich das jetzt immer mache, weiß ich nicht, aber es ist schon sehr befriedigend. Es ist ein sinnvolles, wie ich finde, Ehrenamt und ist auch irgendwie ein Hobby und ein Hobby muss man sich ja leisten können.
Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sich sagt, ach, das würde ich auch gerne machen, an wen wendet er sich am besten?
Am besten an mich, weil so wie meine Mentorin, die Lisa im Osten ist, wäre ich dann eine Mentorin für denjenigen, der startet. Dann würde ich natürlich zeigen, wie das geht mit dem Füttern etc. Und wäre auch immer ansprechbar, wenn man mal nicht weiter weiß, wenn zum Beispiel das Eichhörnchen hinter die Einbauküche geschwupst ist. Also ich gerne an mich wenden. Wir brauchen Unterstützer in Hamburg. Sind ganz, ganz viele Notfälle im Sommer. Voraussetzungen dafür wären, also klar ist das eklig mit Flöhen, aber da muss man durch, muss man halt wegmachen. Es gibt jetzt keine Vereinskasse, woraus die Medikamente oder irgendwas bezahlt werden, da muss man selbst für aufkommen.
Ist das aufwendig?
Also dieses Flohzeug kostet schon ziemlich viel Geld. Also und man muss sich ja auch man muss einen Käfig selbst anschaffen und all solche Sachen. Sind schon ein paar Anschaffungskosten, jetzt keine Tausende, aber das muss man wissen. Auch die Katzenaufzuchtsmilch kostet Geld, die Spritz kostet ja alles Geld. Transportboxen etc. Man muss sich das also selbst besorgen. Ich würde natürlich unterstützen bei der Anschaffung, also in beratend unterstützen. Man muss auch zu Hause sein. Also wenn jemand 8 Stunden bei der Arbeit sein muss, ist er schon nicht in der Lage, sich darum zu kümmern, weil alle 4 Stunden gefüttert werden muss.
Also falls sich jemand interessiert, soll er sich anwenden an redaktion@borstler-bote.de und dann leiten wir das weiter. Ne?
Gerne, ich würde mich auch freuen über Menschen, die aufs Auswildern Lust hätten. Gar nicht die, jetzt nicht die Kleinen nur nehmen wollen, sondern auch die Auswilderung übernehmen würden, halt mit Innen- und Außenvoliere, weil ich das nicht leisten kann und die Kollegin im Osten auch manchmal ein bisschen überlastet ist durch all die Tiere, die ich da bringe.
Wie viel Eichhörnchen hast du schon geholfen?
Ich habe noch nicht gezählt, aber ich glaube, es sind jetzt 30.
30? Mhm. Die werden sich sicherlich gefreut haben.
Ja, davon sind auch ein paar gestorben, aber
ach so.
Es gibt also so viel nicht. Der Schnitt ist so, also von den 30 sind jetzt 3 gestorben, das ist schon okay.
Ja, ja. Ja, danke Katja.
Gerne. Danke dafür, dass ihr mich hier hattet.